Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Julia Lai und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer guten halben Stunde, in der es diesmal ums Jenseits geht. Für Menschen, die durch eine der drei großen abrahamitischen Religionen, Christentum, Judentum, Islam geprägt sind, verbinden sich mit dem Jenseits wahrscheinlich ähnliche Ideen. Eine unsterbliche Seele, ein Richter, der die eigenen Taten bewertet, die Hoffnung auf die Auferstehung. Den Glauben an ein Leben nach dem Tod gibt es aber auch in vielen anderen Religionen, auch wenn er da teilweise andere Formen annimmt. So zum Beispiel in der uralten Religion des Voodoo, eine Art Geisterglauben, die unter anderem im westafrikanischen Benin verbreitet ist. Wenn ein oder eine Voodoo-Sie verstirbt, dann kommt er oder sie nicht in den Himmel, sondern lebt als Geist weiter. Und mit diesem Geist können die Hinterbliebenen dann in Kontakt treten.
Dabei gibt es Verbote. Man darf weder weinen noch lachen. Man hört zu. Der Voodoo-Priester wird die Person rufen und sie wird sprechen. Die Kinder werden sagen, das ist die Stimme meines Vaters, das ist die Stimme meiner Mutter. Man sieht sie aber nicht. Das Ganze dauert nur kurz, bis sie wieder gehen.
Das sagt der Museumsdirektor Noël Agosso aus Benin, der selbst schon an vielen solcher Zeremonien teilgenommen hat. Darüber, was sonst noch zu den typischen Totenriten des Voodoo-Glaubens gehört, erfahren Sie gleich mehr. Grüne Gärten, in denen Granatäpfel wachsen, stille Bäche und junge Frauen mit großen schwarzen Augen. So in etwa haben sich die ersten Muslime das Paradies vorgestellt. Über Jahrhunderte haben diese Versprechungen Mystiker zu Gedichten inspiriert, die bis heute gelesen werden. Dieselben Verheißungen wurden aber auch missbraucht, um Selbstmordattentäter zu motivieren. Doch was sagen die islamischen Quellen eigentlich genau zu Himmel und Hölle? Und wie verstehen muslimische Gläubige und islamische Theologen und Theologinnen in Deutschland das heute? Nabila Abdelaziz hat sich umgehört.
Für jene wird es die Gärten Edens geben, in denen unter ihnen Flüsse strömen. Geschmückt sind sie darin mit Armreifen aus Gold und sie tragen grüne Gewänder aus Seide und schwerem Brokat und lehnen auf überdachten Liegen. Wie trefflich ist die Belohnung und wie schön der Rastplatz.
Ein schattiger Garten mit dichtem Blätterwerk, Dattelpalmen, Granatäpfel und Trauben, sanft strömende Gewässer, goldenes Geschmeide, Engel, die die Menschen im Paradies mit dem Gruß des Friedens empfangen. Ein Garten, in dem, so steht es in der Sure 41, die Menschen das bekommen sollen, was ihre Seelen sich wünschen. Hierin gelangen die, so beschreiben es der Koran und die Aussprüche des Propheten Mohammed, die mehr gute als schlechte Taten begangen haben und denen Gott ihre Sünden verziehen hat. Ob dieser Ort nur für MuslimInnen offen ist oder auch für Menschen anderen Glaubens, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. In der islamischen Jenseitsvorstellung gibt es aber noch einen Ort, Jahannam, die Hölle. Der Koran beschreibt, wie Gott zu den Höllenbewohnern sprechen wird.
Heute haben wir euch vergessen, so wie ihr das Eintreffen dieses Tages vergaßt. Eure Herberge ist das Feuer und ihr habt keine Helfer.
Die Idee eines Ruheortes für die Gläubigen und die eines ewigen Feuers. Und einem Gericht, das Menschen am Ende aller Zeiten entweder an den einen oder den anderen Ort schicken wird. Diese Ideen teilt der Islam mit vielen anderen Religionen, so Milad Karimi, Professor am Zentrum für islamische Theologie in Münster.
Genau darin ist auch eine Brücke zum Judentum und zum Christentum zu sehen. Darin sind wir verwandt. Und wir sind auch darüber hinaus in der Idee verwandt, dass wir an einen Gott glauben, der über das Irdische hinaus, also über den Tod hinaus, seine Göttlichkeit wirksam zeigt, indem er dem Tod nicht das letzte Wort gibt. Menschen können sich eben nicht in ihren Gräbern gemütlich machen, sondern sowohl im Judentum als auch im Christentum und insbesondere auch im Islam wird eben geglaubt, dass es einen Gott gibt, der alle Menschen über den Tod hinaus zur Rechenschaft ziehen wird, über das, was sie in ihrem Leben getan oder nicht getan haben.
Trotz der Gemeinsamkeiten, manche Aspekte der islamischen Jenseitsvorstellungen haben bei westlichen KommentatorInnen auch Befremden ausgelöst. Besonders die Existenz der sogenannten Paradiesjungfrauen. Ähnliche Wesen gibt es bei den Zoroastriern oder im Hinduismus. Huri, das Wort, das der Koran für die Paradiesjungfrauen benutzt, beschreibt die Eigenschaft, Augen mit einem besonders starken Kontrast zwischen Iris und Augapfel zu haben. Also besonders schwarze Augen. Anscheinend etwas, das bei den ArberInnen der Zeit als besonders attraktiv galt.
Huris mit schönen, großen Augen, gleich wohlverwahrten Perlen. Sura 56, Verse 22 und 23.
In den vergangenen Jahrzehnten benutzten Extremisten das Versprechen der Huris dazu, junge Menschen zu Selbstmordattentaten zu motivieren. Dass 72 Jungfrauen im Paradies auf Männer warten, findet sich in der Tradition, steht jedoch nicht im Koran. Und ganz klar ist auch nicht, wer oder was die Huris genau sind. Der Koranexeget At-Tabari, der im 10. Jahrhundert in Bagdad lebte, zitiert den Propheten Mohammed damit, dass es sich bei den Frauen im Paradies einfach um verstorbene muslimische Frauen handelt. Sie bleiben nach ihrer Wiederauferstehung, genau wie die Männer, ewig jung. Moderne KommentatorInnen wie Mohammed Assad sprechen davon, dass in der koranischen Sprache nicht eindeutig erkennbar sei, ob es sich bei den Huris um männliche oder weibliche Wesen handelt. Egal, wer genau die Huris sind. In der muslimischen Tradition war die Vorstellung von sinnlichen Genüssen im Paradies weit verbreitet. Für traditionelle Muslime jedoch kein Grund zu erröten, sagt die Religionswissenschaftlerin Laila Jagiella. Körper und Geist bilden eine Einheit. Deswegen sei Sex nichts Schmutziges.
Westliche Gesellschaften sind von dieser christlichen Vorstellung stark geprägt. Da heißt es im Neuen Testament, dass wir im Jenseits wie Engel sein werden. Und Engel haben keine körperliche Geschlechtlichkeit. Aber ein bisschen ist das auch paradox, denn sowohl Christen als auch Muslime glauben traditionellerweise eigentlich an eine körperliche Auferstehung. Das heißt, das Jenseits ist ganz traditionell immer auch eine körperliche Angelegenheit. Und deswegen ist es für Muslime eben auch ganz selbstverständlich, dass in diesen Vorstellungen auch Sexualität eine Rolle spielt.
Dass Intimität im Jenseits eine Rolle spielt, ist für MuslimInnen also nicht unbedingt problematisch. Dass die Beschreibungen jedoch vor allem an Männer adressiert zu sein scheinen, hat die feministische Koranexegese herausgefordert. In Sure 37, Vers 47, werden den Männern Frauen mit schönen großen Augen versprochen. In anderen Versen, wie zum Beispiel Sure 55, Vers 56, ist explizit von Jungfrauen die Rede. Dina El-Omari, Professorin am Zentrum für Islamische Theologie an der Uni Münster, hat dazu geforscht, wie sich die Beschreibungen des Paradieses verändern. Von den frühen zu den späteren Suren des Korans. Das Interessante: Irgendwann verschwindet die Figur der Paradiesjungfrau.
Also männlich-weiblich wird dann ja gar nicht mehr wirklich adressiert, sondern nur noch das Kollektiv wird adressiert. Also die, ihr Gläubigen, ihr tretet ein ins Paradies. Auch das Paradies selber wird dann nur noch sehr schlicht mit Bächen und Flüssen und so weiter beschrieben, aber nicht mehr dieses Materialistische, das sehr, sehr überladen ist. Und das endet eigentlich so zur Endzeit der Offenbarung, dann kommen wir da an, dass es eigentlich um die Gegenwart Gottes geht. Also, dass alle in die Gegenwart Gottes eintreten und dass es darum letztendlich geht und nicht um diese materiellen Luxusgüter oder was auch immer dann eben diesen Zustand der Glückseligkeit verdeutlichen soll.
Für Dina El-Homari hat der Koran in den Anfängen seiner Entstehung Menschen bei ihren Vorstellungen von Glückseligkeit abgeholt, die spezifisch für die arabische Halbinsel im 7. Jahrhundert waren. Schattige Gärten, Wasser, Frauen mit großen schwarzen Augen. In den späteren Suren wird die Beschreibung des Paradieses jedoch immer abstrakter. Am Ende geht es um ein Dasein in der Gegenwart Gottes als größtem Frieden. Dem stimmt Milad Karimi von der Uni Münster zu.
Wer also diese Beschreibungen der Hölle und des Paradieses, die sowohl im Koran als auch aus dem Leben des Propheten überliefert worden sind, wortwörtlich nimmt und nicht deren Geist erkennt, der infantilisiert auch seine eigene Religion. Also es wird lächerlich zu meinen, wir wüssten ganz genau, also wortgetreu, was uns im Jenseits erwartet. Alles Jenseitige wird in der großen Geistesgeschichte des Islams als eine Hoffnung verstanden. Eine Hoffnung, die wir nur in Form eines Gleichnisses oder vieler Gleichnisse uns aneignen können. Ahnend, hoffend und in Demut.
Und obwohl das Paradies und die Hölle in der muslimischen Theologie und Lebenswelt immer eine Rolle gespielt haben, gibt es auch eine Denktradition, die ihre Bedeutung relativiert. Dafür steht zum Beispiel die Mystikerin Rabia el-Adawiya, die im 8. Jahrhundert in Basra lebte. In einer Anekdote über sie wird erzählt, dass sie eines Tages mit einer Fackel in einer Hand und Wasser in der anderen durch die Straßen ihrer Stadt lief. Auf die Frage, was sie vorhatte, antwortete sie: »Ich will Wasser in die Hölle gießen und Feuer ins Paradies legen, damit diese beiden Schleier verschwinden und niemand mehr Gott aus Furcht vor der Hölle oder in Hoffnung auf das Paradies anbete, sondern nur noch um seiner ewigen Schönheit willen.«
Interessant, oder? Es scheint ja, als wäre Rabia al-Adawiya da genau zu derselben Erkenntnis gekommen wie einige islamische Theologen und Theologinnen heute. Dass es im Paradies nicht eigentlich um die leiblichen Genüsse geht, sondern darum, ganz in der Gegenwart Gottes aufzugehen. Himmel, Hölle, Fegefeuer, der Tag des jüngsten Gerichts. Auch das Christentum hat ja recht spezifische Vorstellungen davon, was nach dem Tod passieren könnte. Interessanterweise sind die Dinge, die Menschen erleben, die schon einmal an der Schwelle des Todes standen, oft ganz andere. Menschen, die eine sogenannte Nahtoderfahrung gemacht haben, berichten oft von dem Gefühl, durch eine Art engen Tunnel hindurch zu müssen, an dessen Ende ein Licht auf sie wartet. Oder von einem allumfassenden Gefühl der Liebe und Vergebung. So zumindest das Klischee. Darüber, ob das wirklich stimmt, ob es eventuell auch noch andere Nahtoderfahrungen gibt und was wir aus diesen Berichten über das Jenseits lernen können, spreche ich jetzt mit Werner Tiede. Er ist evangelischer Theologe, außerplanmäßiger Professor für systematische Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg und Pfarrer im Ruhestand. Herzlich willkommen.
Danke sehr.
Herr Tiede, 2021, also vor gerade mal einem Jahr, glaubten bei einer Umfrage in Deutschland nur noch etwa 31%, also ein knappes Drittel der Befragten, an ein Leben nach dem Tod. Ist das Jenseits uninteressant geworden?
Ein ganzes Stück weit schon, insofern unsere Gesellschaft eine säkularisierte ist. Sie wird immer weltlicher, gerade auch im Zuge der supertechnischen Entwicklung. Das alles zieht die Menschen sozusagen stark hinein ins Diesseits. Die Medizin ist sehr fortgeschritten und das Leben wird länger. Der Tod wird nach wie vor tabuisiert. Und das alles führt nicht gerade zu einer verstärkten Frage nach dem Jenseits.
Und dennoch merkt man ja doch in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten schon, muss man sagen, ein gesteigertes Interesse eben an solchen Berichten, die man ja vielleicht Berichte an der Schwelle des Todes nennen kann, nämlich solche Nahtoderfahrungen. Wie erklären Sie sich diese Gleichzeitigkeit?
Ja, das ist eine fast schon logische, gegenläufige Bewegung, die interessanterweise Perspektiven eröffnet, die eben gerade verdrängt oder in Vergessenheit geraten waren, nämlich, dass es ja doch weitergehen könnte nach dem Tod und dass das durchaus interessant ist. Also diese Nahtoderfahrungen leisten auf jeden Fall eines und ihre Erforschung mit eingeschlossen, leisten dieses, dass eine gewisse Anschaulichkeit zurückkommt in eine Welt, die stark jenseits vergessen war sozusagen. Und damit allerdings auch ein Stück weit Sinn vergessen, könnte man sagen, nämlich die Frage nach einem umfassenden Sinn ist immer mehr aus dem Blickfeld geraten.
Ist die Nahtodforschung also womöglich ein moderner Versuch, mit den Instrumenten der Naturwissenschaft doch noch dem Geheimnis des Todes auf die Schliche zu kommen?
Tatsächlich orientieren sich Menschen immer mehr an dem, was die Naturwissenschaft sagt, ohne dabei allerdings zu bedenken, dass die Naturwissenschaft als solche methodisch überhaupt nicht dafür zuständig ist, letzte Fragen zu beantworten. Sie ist auf das aus, was man sozusagen innerweltlich klären kann, mit dem Aufklärungsphilosophen Immanuel Kant gesprochen, zuständig für das, was innerhalb von Raum und Zeit klärbar ist. Die letzten Fragen, sozusagen die metaphysische Frage, die ist der Vernunft laut Kant sehr wohl inhärent, ist ihr aufgegeben, nur kann sie auf diesem Gebiet keine objektiven Beweise erzielen. Hier bleibt es bei Glaubensfragen und Glaubensantworten.
Heißt das dann auch sozusagen, die gesamte Nahtodforschung ist damit eigentlich hinfällig, weil sie diese letzten Fragen sowieso nicht beantworten kann?
Das ist gerade das Interessante, dass die Nahtodforschung ja als Forschung auftritt, gewissermaßen als eine innerweltliche Wissenschaft. Und da passiert genau das, dass hier eine diesseitige Wissensbemühung sich überlappt mit Stoffen, die eigentlich ins Jenseitige weisen. Und genau das sind ja auch diese Grenzerfahrungen selbst. Erfahrungen auf der Grenze zwischen Leben und Tod. Und diese Grenze ist wahrscheinlich nicht ein Punkt, sondern auch nicht eine Linie, sondern ein Prozess, ein Übergangsprozess, wenn man mal davon ausgeht, dass es eine jenseitige Dimension überhaupt gibt, dann machen diese Erlebnisse einen gewissen Sinn als Übergangsphänomen. Zum Beispiel wird fast regelmäßig in diesen Erfahrungen erzählt von Begegnungen mit Verstorbenen, die sozusagen von der anderen Seite einem entgegenkommen, Freunde, Verwandte, aber auch Bilder, wie ein verschlossenes Tor, durch das himmlische Musik klingt, aber das Tor ist noch verschlossen. Das sind Grenzerlebnisse, die das auch in ihren Bildern ausdrücken, dass es hier um eine Grenze geht. Und wie gesagt, das ist keine ganz strenge Linie offenbar, sondern da gibt es Wahrnehmungen hinüber und herüber.
Ich habe ja eingangs schon geschildert, dass es auch so ein bisschen so etwas wie ein Klischee der Nahtoderfahrung fast gibt, das sicherlich vielen, nicht nur mir, direkt in den Kopf kommt, wenn man diesen Begriff hört. Also zum Beispiel eben dieses Bild des Tunnels, durch den man hindurch muss, an dessen Ende dann ein Licht auf einen zukommt, oder eben auch Menschen, die ihr Leben wie in einem Film nochmal so im Schnelldurchlauf an sich vorbeiziehen sehen. Ja. Sind so etwas typische Nahtoderfahrungen? Gibt es so etwas wie eine typische Nahtoderfahrung?
Ja, das hat insbesondere Dr. Raimund Moody vor 50 Jahren erforscht und hat da ungefähr 100 gesammelte Erlebnisse verglichen. Er kam darauf, dass es typische Erlebnisse gibt, und eine internationale Nahtodforschung hat das in den letzten 50 Jahren tatsächlich erhärten können. Es gibt sehr wohl die individuellen Anteile an diesen Erfahrungen, die also von Mensch zu Mensch verschieden sind, von Kultur zu Kultur verschieden. Aber es gibt auch typische Elemente, die häufig oder immer wieder auftauchen. Moody hat da ein idealtypisches Erlebnis daraus konstruiert und in seinem ersten Buch zum Thema, er hat mehrere geschrieben, dargestellt. Genau so läuft es nicht immer ab. Das ist dann schon auch wieder jeweils eine gewisse Auswahl an Elementen. Aber diese Elemente sind doch recht typisch, zum Beispiel eben dieses Tunnelerlebnis.
Nun sind das ja Bilder, die jetzt nicht im strengen Sinne den christlichen Jenseitsvorstellungen entsprechen. Lässt das bei Ihnen sozusagen Zweifel aufkommen, ob das Christentum da richtig liegt mit seiner Schilderung des Jenseits?
Da würde ich jetzt zurückfragen, wie schildert denn das Christentum das Jenseits? So eindeutig ist das ja nicht. Da ist von Auferstehung, von Auferstehungshoffnung die Rede, als etwas, was am Weltende passiert. Das muss ja nicht unbedingt identisch sein mit dem, was im Übergang vom Sterben zum Jenseits passiert. Kann aber übrigens, da gibt es unterschiedliche theologische Annahmen, zum Beispiel eine Auferstehung im Tod, das kann man so deuten. Aber die Grundelemente, dass es zum Beispiel ein Gericht gibt, vor das die Menschen müssen, ein göttliches Gericht, das kommt in den Nahtoderlebnissen vor und das ist auch Inhalt der christlichen Überzeugung. Oder die Überzeugung, die sehr stark in diesen Erfahrungen in Todesnähe auftaucht, dass nämlich, wenn Gott wahrgenommen wird in irgendeiner Form, dass das eine bedingungslose Liebe sei. Nichts anderes ist die Botschaft der christlichen Rechtfertigungslehre, dass Gott bedingungslos liebt. Also da sind sehr wohl gemeinsame Elemente, nicht zuletzt das ab und zu auftauchende Lichtwesen, das manche als Christus deuten, das aber in diesen Erfahrungen stets anonym bleibt. Ein typisches Zeichen dafür, dass wir hier noch auf der Grenze sind und dass der letzte Vorhang noch nicht hochgezogen ist. Aber da gibt es viele Elemente, die man auch mit christlichen Perspektiven in Einklang sehen kann.
Und gleichzeitig gibt es ja auch Forschung dazu, dass sich Nahtoderfahrungen, obwohl es eben universelle Anteile zu geben scheint, durchaus auch kulturspezifisch unterscheiden. Also dass vielleicht zum Beispiel jemand, der hinduistisch ist, dann hinduistischen Gottheiten begegnet. Wie lässt sich das dann damit in Einklang bringen aus Ihrer Sicht?
Das ist eigentlich ganz logisch. Ich sprach jetzt immer wieder betont von den Grenzerfahrungen, um die es da geht. Auf dieser Grenze ist das individuelle Gehirn ja noch aktiv. Es ist ja noch kein völliger Tod erfolgt. Das Gehirn hat immer noch Einfluss auf das, was da passiert. Und darum kommen individuelle Lebenserfahrungen und Lebensdeutungen und Glaubenselemente sehr wohl zum Tragen, also auch kulturelle Elemente. Das lässt sich auch über die Jahrhunderte zeigen. Es gibt diese Erfahrungen ja schon seit jeher eigentlich. Schon beim Plato gibt es einen Bericht über solche Erfahrungen. Und im Mittelalter gibt es viele Berichte. Sie sind alle ein Stück weit auch kulturgeprägt, aber die Erfahrungen zeigen immer wieder auch typische Elemente über Kulturgrenzen hinweg. Beides gibt es. Die individuelle kulturelle Prägung, die ganz zu unterschiedlichen Ergebnissen auch führen kann, und die gemeinsamen Elemente.
Wäre dann sozusagen Ihre Annahme, dass man sozusagen bis zu dieser Grenze kulturgeprägt ist und danach aber eingeht in so etwas wie eine universelle Wirklichkeit Gottes?
In diese Richtung ist meines Erachtens schon zu denken. Was wäre die Alternative, dass es nichts Göttliches gibt oder nur subjektive Wahrnehmungen am Ende? Das wäre eine eher nihilistische Perspektive, die mich nicht überzeugt angesichts einer Wirklichkeit, die ja auch widerständig zu unserem Bewusstsein ist. Und so denke ich, wird auch die universale Wirklichkeit Gottes, auf die wir jenseits des Todes stoßen, wenn es Gott gibt, eine widerständige Wirklichkeit sein, die für uns Gericht bedeutet, aber auch Erlösung und Versöhnung. Ich denke, da geht es auf das eigentliche Ziel der Wirklichkeit zu. Unsere vergängliche Schöpfung ist in der Tat etwas, was vergeht. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber ein neuer Himmel, eine neue Erde sind angesagt. Das heißt, eine Wirklichkeit in der Dimension Gottes, die ewig ist, und auf die kommt es ja eigentlich an. Das wird in unserer säkularen Welt oft vergessen.
Herr Thiede, nun gibt es ja durchaus auch die skeptischen naturwissenschaftlichen Stimmen, die sagen, naja, das könnte zum Beispiel an einem Sauerstoffmangel im Gehirn liegen, es kommt zu einer Veränderung der Gehirnaktivität, eventuell spielen auch Endorphine da eine Rolle. Könnte man nicht argumentieren, dass das vielleicht einfach biologische Prozesse sind, die da stattfinden?
Das kann man natürlich so sehen, aber diese Erklärungen sind auf ihre Weise reduktionistisch. Sie erklären nicht wirklich die Inhalte, die in diesen Erfahrungen stattfinden. Das sind spirituelle, mystische Inhalte, die sich rein neurobiologisch so schwerlich erklären lassen. Menschen machen hier oft eine regelrechte Lebenswende durch, sehen die Dinge, wenn sie vielleicht bis dahin Atheisten waren, plötzlich doch religiös aufgrund solcher Erfahrungen und lassen sich das auch nicht mehr ausreden. Insbesondere können sozusagen materialistische, biologistische Deutungen des Phänomens bestimmte Phänomene nicht erklären, zum Beispiel die Begegnung mit bereits Verstorbenen, dass das immer wirklich Verstorbene sind. Immer. Ich habe so viele solche Erfahrungen gelesen über die 40 Jahre, in denen ich mich mit dieser Forschung beschäftige. Mir ist nicht ein Fall begegnet, wo dann diese Verstorbenen in Wirklichkeit ja noch lebten. Vielmehr kommt es ab und zu umgekehrt vor, dass da Verstorbene einen begrüßen, von denen der Betreffende gar nicht wusste, dass sie schon verstorben waren. Das wurde dann hinterher erst noch nachgeprüft und hat sich als richtig herausgestellt. Solche Phänomene kann die biologistische Deutung nicht erklären.
Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Kritik an einigen zumindest der Pionieren der Nahtodforschung, dass sie vielleicht ein Stück weit auch ihre eigenen weltanschaulichen Überzeugungen, vielleicht auch sehr menschliche Wünsche in ihre Forschung hineingetragen haben. Nämlich scheint es doch einen sehr großen Anteil von Forschung zu geben, der immer wieder schöne und freudvolle Nahtoderfahrungen beschreibt und weniger schmerzhafte oder grausame. Macht das aus Ihrer Sicht diese Art von Forschung weniger glaubwürdig?
Tatsächlich ist es so, dass diese Forschung von jeher, und zwar auch schon in früheren Jahrhunderten, sofern sie da schon in Ansätzen stattgefunden hat, geprägt ist von den Interessen der Forschenden. Die Tradition des Weitergebens solcher Erlebnisse hatte immer einen bestimmten, jeweils weltanschaulich geprägten Zweck. Und ob das da früher passiert ist oder in unserer Zeit, materialistisch oder spiritualistisch, immer wieder ist eine Absicht des Tradenten und heutzutage auch der Forschung in vielen Arbeiten zu spüren. Das macht es allerdings aus meiner Sicht nicht unbedingt unglaubhaft. Alle Forschung, auch die naturwissenschaftliche, ist immer wieder auch von Interessen, von Geldgebern und so weiter geprägt. Sie findet trotzdem statt und muss stattfinden. Die Frage ist im Übrigen, ob die Erforschung der Nahtoderlebnisse sich allein dadurch erklären lässt, dass man sagt, ach, das ist ja alles ein Berichten von schönem Sterben, das macht Hoffnung, darum befassen wir uns damit. Immerhin muss man bedenken, dass ca. 20% derer, die solche Erfahrungen machen, auch von negativen, höllischen Erfahrungen berichten. Also da ist nicht nur alles schön und wunderbar, es kann auch das Gegenteil der Fall sein, was übrigens auch den biblischen Traditionen ein Stück weit entspricht. Und von daher ist es nicht so einfach mit dem bloß schönen Sterben, von denen zum Beispiel die berühmteste aller Sterbeforscherinnen Elisabeth Kübler-Ross gesprochen hat.
Wie gehen Sie denn selbst als jemand, der sich in seiner Forschung, in seiner Arbeit mit Nahtod befasst, damit um? Gibt es so etwas wie einen neutralen Blick auf die Nahtoderfahrungen?
Forschend wird man sich natürlich immer um einen möglichst neutralen Blick bemühen. Man darf sich da bloß keinen Illusionen hingeben, dass so eine Neutralität erreichbar sei. Je mehr man vergleichende Forschung betreibt, desto weiter kommt man da vielleicht. Ich denke auf jeden Fall, dass solche Erfahrungen für mein eigenes Glaubensleben ein Stück weit Anschaulichkeit und Stützung geben, aber die eigentliche Stütze meines Glaubens sind nicht solche Nahtoderfahrungen, sondern ist die Auferstehungshoffnung, die mit Jesus Christus gegeben ist, mit dem schon bereits Auferstandenen. Und auch da geht es nicht um Fragen von Beweisen, wohl aber um Fragen nach einem letzten guten Sinn. Und diese Sinnantwort, die mir der christliche Glaube gibt, die ist das eigentlich Tragende. Alles andere kann hier nur ein Stück weit stützen oder erläutern, zum Beispiel solche Nahtodforschung, Nahtoderfahrungen, aber sie sind nicht das eigentlich tragende Element meines Glaubens. Da muss man ganz tief in die Sinnfrage hineingehen, um hier eine wirklich tragfähige Antwort zu finden. Und gerade auch als jemand, der Religionen verglichen hat, bin ich persönlich ganz überzeugt, dass der christliche Glaube die tiefgehendste Antwort gibt.
Das heißt, die Nahtoderfahrungen, die Berichte darüber, das sind sozusagen Indizien für eine Art von Jenseits, das es vielleicht gibt, aber keine Belege. Welche Art von Erkenntnis gewinnen Sie aus diesen Berichten über das Jenseits?
Da würde ich sehr vorsichtig sein. Es gibt durchaus unterschiedliche Jenseitsschilderungen. Ich denke da zum Beispiel an ein Buch, das mich doch sehr an Jenseitsschilderungen erinnert, wie sie bei den Mormonen zu finden sind. Die Schilderungen haben zwar manche typischen Elemente, oft wird eine Art Sommerland oder dergleichen beschrieben, aber sie sind nicht immer einheitlich und sollten in keinster Weise als eine Art Offenbarung des Jenseits genommen werden. Sie sind immer noch Bilder. Ich komme nochmal auf das Bild des geschlossenen Tores zurück, durch das himmlische Musik dringt. Ein Buch heißt Ein Schimmer durch den Vorhang. Das ist schon vor 100 Jahren erschienen, dieses Buch. Aber es bringt genau das zum Ausdruck, dass es hier höchstens um einen Schimmer durch den Vorhang geht, nicht aber um klare Offenbarungen des Jenseits, aus denen wir etwas über das Jenseits lernen könnten. Das sind doch Dinge, was da auf uns wartet, was sich unserer jetzigen Wahrnehmungswirklichkeit letztlich noch entzieht. Und das ist auch gut so. Es kommt auf den Glauben an, Gott will unser Herz gewinnen, aber nicht uns durch irgendwelche Beweise zwingen. Er will in dieser Welt, dass wir vertrauen. Und dieses Vertrauen, denke ich, wird belohnt werden.
Sagt Werner Tiede. Er ist evangelischer Theologe und sein Buch Unsterblichkeit der Seele – interdisziplinäre Annäherungen an eine Menschheitsfrage ist dieses Jahr in zweiter Auflage im Lit Verlag erschienen. Ganz herzlichen Dank. Im westafrikanischen Benin ist die Tradition des Voodoo eine anerkannte Religion, genau wie das Christentum und der Islam. Etwa 12% der Bevölkerung praktizieren den Geisterglauben, bringen den Voodoo-Göttern kleine Opfer oder befragen ein Orakel. Und auch das Jenseits spielt im Voodoo eine Rolle. Dabei kommen die Verstorbenen aber nicht etwa ins Paradies oder gar in die Hölle, sondern sie leben als Geister weiter. Katrin Gensler war bei einer Voodoo-Beerdigung dabei.
Freitagabend in Fidjossé, einem beliebten Viertel in Benins Hafenmetropole Cotonou. Quer über die sandige Straße ist ein großes offenes Zelt aufgebaut. Darunter stehen 100 weiße Plastikstühle. Aus den Boxen dröhnt Musik, französische Schlager, Popmusik und Trommelklänge. In dem Haus, vor dem das Zelt steht, hat Anoumou Telesphore Abla immer dann gewohnt, wenn er zu Besuch in Cotonou war. Er war zwar Beniner, seinen Wohlstand verdankte er aber seiner Arbeit in dem kleinen Ölstaat Gabun. Ange Akapo hat ihn gut gekannt.
Er ist ein Onkel von mir gewesen, der im Alter von 72 Jahren gestorben ist. Fast sein ganzes Leben hat er in Gabun verbracht. Er machte hier Urlaub und kurz bevor er wieder zurückfahren wollte, ist er gestorben. Hier werden wir ihn beerdigen. Bis zum frühen Morgen halten wir mit Tänzen und Gesängen Toten wach. Wir begleiten seinen Körper, der im Haus aufgebaut ist.
Der Reihe nach gehen die Trauergäste in das Haus, um den 5 erwachsenen Kindern des Verstorbenen und vor allem seiner Witwe ihr Beileid zu bekunden. Die Augen der Frau sind verweint. Vorsichtig legt eine der Töchter ihre Hand auf die Schulter der Mutter, um diese zu trösten. Auf der Straße jedoch geht die Party los. Frauen verteilen Baguette, Suppe, Softdrinks und Bier. Ob die Gäste Anoumou Telesphore Abla nun gekannt haben oder nicht, alle bekommen etwas. Die Stimmung wird immer ausgelassener und die Ersten beginnen zu tanzen. Dass in Benin eine Beerdigung zur Party wird, ist normal, sagt Ange Akapo.
Man darf hier nicht traurig sein, denn sonst ist man auch dort traurig. Man braucht Freude im Leben. Wenn man geboren wird, weint man schon. Wenn man aber geht, dann sollte man doch lachen. Man muss mit dem Gefühl von Freude gehen, um die Eltern wiederzutreffen. Dann ist man mit sich im Reinen. Wir singen und tanzen, damit ein Mensch in Frieden geht, damit die Stimmung gut ist.
Eine konkrete Vorstellung von einem Leben nach dem Tod, etwa die Vorstellung von einem Paradies wie im Christentum, gibt es nicht. Eins ist jedoch klar, mit dem Tod ist nicht alles vorbei, auch für den Onkel von Ange Akapo nicht.
Er hat nur die Seite gewechselt. Sein Geist ist immer bei uns.
Dass die Ahnen stets präsent sind, hängt mit der Religion Voodoo zusammen. Während das Christentum erst 1860 mit den ersten Missionaren nach Benin kam, ist die Naturreligion tausende Jahre alt. Afon, es ist die im Süden des Landes am meisten gesprochene Sprache, bedeutet das Wort Voodoo Gott oder Gottheit. Es gibt einen Schöpfergott. Da man mit ihm aber nicht kommunizieren kann, spricht man mit seinen Kindern. Von denen soll es mehr als 400 geben. Sie werden je nach Interpretation mal als Heilige, mal als eigene Gottheiten betrachtet. Offiziell praktizieren knapp 12% der 13 Millionen EinwohnerInnen Benins Voodoo. Tatsächlich gibt es jedoch häufig eine Vermischung mit dem Christentum. Am Samstagmorgen auf dem Weg nach Grand Popo. In der Stadt, 80 Kilometer westlich von Cotonou, wird Anoumou Telesphore Abla beigesetzt. Doch bis die Trauergemeinde zum Friedhof fährt, werden noch Stunden vergehen, erklärt Ange Akapo.
Wir fahren zuerst in sein Heimatdorf, in dem die traditionelle Zeremonie stattfindet. Wir werden ihn in das Haus seiner Familie bringen und dort zeigen. In der katholischen Kirche waren wir heute Morgen schon in Cotonou. Alles, was mit Kirche zu tun hat, ist jetzt vorbei.
Defe ist eigentlich ein ruhiges Fischerdorf. Doch jetzt warten hunderte Menschen auf die Ankunft des Leichnams. Musiker ebenso wie die Revenants, wie die Geister des Todes genannt werden. Sie tragen bunte Baströcke, wirbeln durch die Gegend und erinnern daran, dass Tote und Lebende eine Gemeinschaft bilden. Die Menschen unter den Gestellen sind nicht zu erkennen. Der Gesang der Frauen kündigt den Leichenwagen an, der endlich angekommen ist. Der Sarg wird aus dem Kofferraum gehoben. Jetzt beginnt die Prozession durch das Dorf. Auch sie ist ein wichtiger Teil des Abschiednehmens.
Wir haben ihn in das Haus seines Vaters gebracht, anschließend für 5 Minuten in das Haus seiner Mutter. Das ganze Dorf sieht, er ist wirklich tot. Und die Familie weiß, dass er das Haus definitiv verlässt. Nur sein Geist kann wiederkehren.
Erklärt Ange Akapo. Als die Prozession vorbei ist, werden lange Tischreihen aufgestellt. Ein LKW liefert Getränke an. Zwei Rinder sind geschlachtet worden. Diese Feier wird noch viel größer werden als die Totenwache. Doch bevor sie beginnt, fahren die nächsten Angehörigen zur eigentlichen Beisetzung.
De la résurrection, que notre frère, que l'espoir repose dans la paix.
Hier ist doch noch einmal die katholische Kirche an der Reihe und gleich drei Priester beten für den Verstorbenen. Nicht mit auf den Friedhof gefahren ist Komla Innocent Jablou, der als Voodoo-Priester den Namen Sodebe II. Trägt. Dabei ist Anoumou Telesphore Abla auch für ihn ein Onkel gewesen.
Er hat Jesus gekannt und war ein echter Christ. Deshalb haben wir den Leichnam auch in die Kirche gebracht. Bevor er aber Christ geworden ist, ist er irgendwo hergekommen. Wir dürfen unseren Ursprung nicht vergessen. Es gibt aber Menschen, die ihre Wurzeln vergessen. Das ist nicht gut.
Sodebe II. Führt durch sein Haus, das zwischen Grand Popo und Cotonou liegt. Überall sind kleine Altäre für verschiedene Gottheiten aufgebaut. Opfergaben stehen davor. Manchmal sind es ein paar Federn, manchmal Schnaps oder süße Getränke. Sie werden von Menschen mitgebracht, die ganz konkrete Probleme im Diesseits haben. Beispielsweise, dass der Partner fremd geht. Voodoo ist eine pragmatische Religion. Sodebe II. Ist jedoch überzeugt. Gerade wenn bei einem Todesfall alte Traditionen nicht beachtet werden, ruft das böse Geister auf den Plan. Werden beispielsweise Zeremonien ausgelassen, können die Nachfahren auch deshalb noch Jahre später krank werden, Unfälle haben oder finanzielle Probleme bekommen. Initiierten, die manchmal über Jahre in die Praxis des Voodoo eingeführt wurden, passiert das jedoch nicht. Sie werden nach festgelegten Regeln bestattet.
Wenn jemand wirklich Voodoo praktiziert, reicht eine Zeremonie wie die bei Grand Popo natürlich nicht. Zum Beispiel muss die Person statt am Tag abends beerdigt werden. Die Zeremonien dauern lange. Ich habe hier verschiedene Gottheiten. Für jede einzelne müssen die entsprechenden Riten beachtet werden.
Für Männer dauert eine Beerdigung deshalb 9 Tage, für Frauen 7. Jede Gottheit hat sogar eigene Todesklänge. Sodebe II. Kann am Spiel der Trommeln erkennen, welche Gottheit für den Verstorbenen von besonderer Bedeutung war. Wer nicht initiiert ist, hat jedoch keine Möglichkeit, an einer solchen Beerdigung teilzunehmen. Potosan Nondehesi Wadan sitzt in Adjara im Südosten von Benin wie in Trance vor 2 Ketten, die jeweils aus 8 kleinen Scheiben aus Nussschalen bestehen. Um ihn herum liegen Steine, getrocknete Früchte und der Schädel eines kleinen Vogels. Rhythmisch schlägt er die alte Metallglocke und spricht etwas auf Fond. Dann wirft er wieder 4 Kaurimuscheln auf den Boden. Der hagere Mann ist Bokono, also ein Priester des Fa-Orakels. Das Orakel ist fester Bestandteil im Voodoo und wird bei zahlreichen Schicksalsfragen zu Rate gezogen, auch wenn jemand gestorben ist.
Hinterbliebene kommen zu mir und wollen wissen, warum jemand gestorben ist. War es Gottes Wille oder hat jemand den Tod provoziert?
Ist die Antwort gefunden, findet eine Zeremonie mit Opfergaben statt, jedes individuell. Sie soll die Trauer lindern und Versöhnung sowie Heilung bringen. Gerade bei Fragen rund um den Tod gibt es aber auch Tabus, sagt der Bokono.
Das Fa-Orakel antwortet nicht auf die Frage, an welchem Tag man stirbt.
Viele Menschen stehen im ständigen Kontakt mit ihren Ahnen und bitten jeden Morgen um deren Segen, damit sie sicher das Haus verlassen können. Solche Rituale gehören auch für Noel Agosso zum Alltag. Er hat in Adjara ein Museum aufgebaut, das Masken und Skulpturen aus West- und Zentralafrika zeigt. Er selbst hat an zahlreichen Voodoo-Zeremonien teilgenommen. Einige ermöglichen den Hinterbliebenen, ins Gespräch mit den Verstorbenen zu treten.
Dabei gibt es Verbote. Man darf weder weinen noch lachen. Man hört zu. Der Voodoo-Priester wird die Person rufen und sie wird sprechen. Die Kinder werden sagen, das ist die Stimme meines Vaters, das ist die Stimme meiner Mutter. Man sieht sie aber nicht. Das Ganze dauert nur kurz, bis sie wieder gehen.
Noel Agosso ist deshalb sicher. Die Verstorbenen haben einen großen Einfluss auf die Lebenden und sind allgegenwärtig.
Die Toten sind doch nicht tot. Sie sind überall. Im Wasser, in der Luft.
Ich muss gestehen, für mich klingt das zunächst einmal etwas beängstigend, mit Verstorbenen zu sprechen. Aber den Wunsch gibt es ja offensichtlich auch hierzulande. Man denke an Gläserrücken oder Seancen, bei denen Menschen versuchen, mit ihren Angehörigen Kontakt aufzunehmen. Deutschlandfunk Kultur mit Jenseitsvorstellungen. Unsere Sendung Religionen gibt es jeden Sonntagnachmittag zwischen 2 und 3 im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag im Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.